Ja, wir sind weiter beim Philipperbrief. Arbeiten uns da nach vorne. Der Name Escher wird vermutlich jetzt nur wenig Leuten etwas sagen, aber seine Bilder sind sehr bekannt. Das ist so ein Künstler, der sehr viel mit so optischen Täuschungen gearbeitet hat oder mit so Mustern, die sich immer fortsetzen. Also sehr interessant. Ich habe hier mal ein Exemplar dabei. Ja. Das ist ein bekanntes Motiv, diese unendliche Treppe sozusagen, wo man das Gefühl hat, es geht zwar aufwärts, aber egal wie viel Runden man dreht, irgendwie dann doch wieder nicht. Ja? Also wir Krämers hatten mal im Urlaub die Gelegenheit, in Holland nach Den Haag zu fahren, und da ist das Escher-Museum. Und also falls jemand von euch mal die Ecke kommt, das wäre auf jeden Fall ein lohnendes Ziel, das Museum mal anzuschauen. Es ist schon faszinierend. Und man fragt sich oft, wie hat er das gemacht? Na, wie funktioniert dieser Trick, diese optische Täuschung? Was das mit dem Philipperbrief zu tun hat, werden wir jetzt dann gleich sehen. Aber der Paulus steigt in diesem Abschnitt, den wir da haben heute, mit einem großen Lob ein. Er schreibt, also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Das ist so sein Einstieg. Also das ist schon bemerkenswert, wenn man sagen kann, also es war schon sehr vorbildlich, was ihr gemacht habt, als ich da war, aber noch besser war es fast, wo ich weg war. Also ich möchte mal die Klasse erleben, wo der Lehrer sagt, ich muss mal 10 Minuten zum Rektorat, gell, bitte arbeitet hier still weiter. Und dann kommt man zurück und sagt, es war ja noch viel besser, wo ich nicht da war, als da, wo ich da war. Normalerweise läuft es nämlich anders. Ne? Dann wird es lebhaft und die machen alles Mögliche. Ne? Aber hier kann Paulus sagen, deshalb betone ich es nochmal, nicht selbstverständlich, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Also, der Paulus lebt den Glauben so, dass er sich freut. Vorbildlich, unabhängig davon, ob es einer, ich sage mal, kontrolliert oder nicht. Ne? Sondern einfach, weil es ihnen wichtig ist. Jesus war gehorsam, das war in diesem Christushymnus, den hatten wir das letzte Mal, als der Philipperbrief dran war. Jesus war gehorsam und die Philipper sind es nun auch. Ne? Ein paar Verse vorher hat es geheißen, Jesus erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Und nun eben, dass die Philipper sich an diesem Vorbild orientieren und sagen, super, also ihr seid echt spitze. Und dann geht's für uns, ich denke, viele kennen den Vers bekannt, aber doch finde ich völlig überraschend weiter. Ein Satz, der durchaus Mühe machen kann. Dann kommt nämlich, schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Sitzen wir hoffentlich heute Morgen alle ohne Zittern hier. Ja, also, schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Auf den ersten Blick klingt der Satz sehr eindeutig. Also in meinen Worten ruft Paulus den Philippern zu, lauft schneller, sonst erreicht ihr das Ziel nicht. Strengt euch mehr an, sonst ist alles umsonst. Wer nicht alles gibt, hat keine Aussicht auf Erfolg. So, und jetzt kommt nochmal dieses Bild, ja, wo wir gerade schon mal angeschaut haben. So. Also wenn man diesen Vers jetzt in die Richtung streng dich mehr an auslegt, dann wäre das ja genauso und würde genauso viel bringen, wie wenn man denen auf der Treppe sagen würde, lauft schneller, sonst geht's nie voran. Ja? Weil wir sehen es ja, egal wie schnell die laufen, wie viel sie auch geben, es wird sie nicht zum Ziel bringen, sondern im Gegenteil, es wird sie umso mehr ermüden, ja, wenn sie immer schneller werden. Also ehrlicherweise ist es zwar traurig, dass der Vers oft genug auch in diese Richtung ausgelegt wurde, zu sagen, streng dich mehr an, mehr Einsatz, ne, und so. Und durchaus auch mehr Druck aufgebaut wurde, auch manche Ängste geschürt. Vielleicht könnte es am Ende des Lebens doch nicht reichen, wenn man sich nicht genug angestrengt hat. Das wurde wahrscheinlich zwar nicht so gesagt, aber so hinten nach ist der Hörer vielleicht mit diesem Gefühl nach Hause. Also nach meiner eigenen Erfahrung hat es den Glauben nicht wachsen lassen, zu sagen, jetzt mal mehr Gas, Leute. Ne? Sondern eher für eine Ermüdung gesorgt, weil man spürte, also ist ja ganz egal, wie sehr man sich anstrengt, das wird ja eh nie reichen. Also irgendjemand wird immer noch sagen, soll es schneller, besser, höher, weiter sein. Aber auf der anderen Seite muss man sich ja fragen, warum sollen wir denn davon ausgehen, dass Paulus plötzlich so einen ganz anderen Zungenschlag hat, wie zum Beispiel im Römerbrief, was Jörg am Anfang gesagt hat, schauen wir gleich auch nochmal hin. Also warum soll man denn plötzlich davon ausgehen, dass er, Paulus, der ich da sagt, es geht doch ohne das Gesetzeswerke, ohne diese ganze Anstrengung, und plötzlich soll der nochmal ganz umschwenken. Glaube ist ein Geschenk. Das weiß auch der Paulus, und deshalb müssen wir diesen Satz nochmal aus einem anderen Blickwinkel anschauen. Erst nochmal vom Römerbrief. Ja, der Jörg hat es auch gelesen. Ah, 1. Korinther, Entschuldigung. Aber da stand so ähnlich. Ja, jetzt sind wir nochmal beim Römer, genau. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzeswerke die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt, durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Also wo gesagt wird, durch den Glauben sind wir gerettet. Fußlahm oder Sprinter, das spielt hier überhaupt keine Rolle. Durch den Glauben sind wir gerettet. Und deshalb muss dieser Satz, schaffe, dass ihr selig werdet, auch eine andere Bedeutung haben, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint oder vielleicht da und dort auch ausgelegt wurde oder wird. Weil es wäre ja völlig paradox, wenn der Paulus erst sagt, also die Philipper, ihr seid die Besten. Ihr seid sogar die Besten, wenn ich nicht da bin. Aber strengt euch bitte mehr an. Also es passt doch eigentlich nicht. Also das Wort schaffen, das ist ein Lieblingswort vom Schwab, gell? Der schafft ja gern. Übrigens, also der Schwab, der schafft. Ne? Und es hat tatsächlich einen Gottesbezug, also sozusagen bitte der pietistisch-christlich geprägte Süden hier, weil Gott hat auch geschaffen, der Schöpfer, der schafft. Ne? Weil andere gehen ja auf Arbeit, während wir ja schaffen. Ne? Also es hat tatsächlich eine biblische Wurzel, so diese Kreativität. Also ganz abgesehen davon natürlich, dass der Schwab generell gern schafft. Ne? Also das Wort schaffen heißt jetzt hier eben nicht in Vorleistung gehen, dass man sagt, ich muss jetzt erstmal was für den Glauben tun, sondern was Paulus oft in verschiedenen Versionen verwendet, dieses, ich bin sehr beschenkt und ich kann aus dem Geschenk jetzt was machen. Und es hört sich ja ganz anders an, ob man sagt, also du musst dich sehr anstrengen, um irgendwas zu bekommen, oder ob man sagt, also du hast schon alles jetzt und jetzt liegt es an dir, was du aus dem, was du geschenkt bekommen hast, dann auch machst. Ne? Also es geht nicht um Vorleistung, sondern es geht, Paulus, genauso wie er begonnen hat, diesen Abschnitt, wie ich denn den Glauben nun praktisch lebe. Also es könnte dann dabei um das Vorbild von Jesus gehen, wie er schon angesprochen hat, oder wie er auch schon geschrieben hat, einer achte den anderen höher als sich selbst, zu sagen, ja, das soll ja dann auch ins Leben kommen. Paulus also formuliert den Satz vom Schaffen so, dass es klar ist, es ist ein dauerhafter Vorgang. Also man kann nicht sagen, Glaube ist irgendwann abgeschlossen. Glaube wird ja immer gelebt, jeden Tag gelebt, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Eine lebenslange Herausforderung. Also man könnte auch sagen, der Paulus sagt, bleib am Ball bei deinem Glauben. Also so ähnlich wie der Gartenbesitzer. Ne? Wenn man sagt, also dem könnte man auch sagen, du kannst ja eh keinen Apfel machen. Nee, das kann ich nicht. Aber dann würde ja kein Gartenbesitzer sagen, ja, dann brauche ich auch nicht mehr in den Garten gehen, wenn ich es eh nicht kann. Nee, das ist ja das, wo der Paulus irgendwie versucht, beides zum Ausdruck zu bringen, zu sagen, einerseits bist du beschenkt, also ne, aber es liegt schon auch ein bisschen an dir, wie der Glaube gestaltet wird. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Also, was heißt jetzt selig hier? Also, es geht tatsächlich schon um das Ende. Hier war so ein nettes Wort bei so einem älteren Lied, die obere Schar. Ne? Also, dass man da dann auch mal dazugehört. Also, sagen, genau, das ist die Seligkeit, dass man da ankommt. Und wir brauchen dazu erfreulicherweise nichts beizutragen. Das ist in diesem Geschenk nämlich schon drin. Dafür brauchen wir jetzt nichts zu tun. Aber es hat auch in dieser Übertragung einer gewissen Seligkeit zu sagen, was Seliges klingt ja nach was Gutem. Also den Glauben jetzt zu leben, ist auch was Gutes für uns. Und für die anderen, mit denen wir zu tun haben. Dahingehend gehört es dann doch auch wieder zusammen. Und dann könnte man noch sagen, aber mit Furcht und Zittern, das klingt doch jetzt wirklich ein bisschen... Glauben soll doch nichts mit Angst und Furcht zu tun haben, sondern interessanterweise schreibt doch Paulus in keinem Brief mehr als hier von der Freude. Also Glaube soll nicht Furcht und Zittern sein, sondern Freude jetzt wie. Also die Ausleger sind sich so halbwegs einig, zu sagen, natürlich hat der Paulus eine Bekehrung hinter sich, aber er ist natürlich vom Alten Testament her geprägt. Und vom Alten Testament her, sagen wir mal, dass das spielen so Prägungen eine Rolle wie, also Gott kann man nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, der ist heilig, ne, da muss man, da kann bloß der hohe Priester einmal im Jahr in den Allerinnerste vom Tempel und so, na, da ist ein anderer Umgang. Nun ist zwar durch Jesus die Sache anders, wenn wir sagen, Jesus ist den Menschen auf Augenhöhe begegnet, auch uns, wir sind jetzt Gottes Kinder und nicht Knechte und so, und wir dürfen auch Gott sozusagen ganz anders auf Augenhöhe begegnen, aber es strahlt jetzt sozusagen mit dieser alttestamentlichen Prägung bei Paulus trotzdem raus, dass man sagt, aber Glaube soll deshalb nicht nachlässig sein. Das ist ja die Gefahr, zu sagen, ja, wenn schon alles macht ist, dann ist es auch wohl wurscht, wie ich lebe. Das will er eben nicht, sondern zu sagen, trotzdem soll Glaube eine gewisse Priorität im Leben haben. Soll nicht bloß so nebenher sein, wenn es mal passt, nicht nachlässig, ja. Und so lasse ich es einfach mal stehen, zu sagen, ja, es unterstreicht die Ernsthaftigkeit, die Paulus zum Ausdruck bringen will, zu sagen, ja, also wir dürfen unseren Glauben schon ernsthaft leben, aber wie gesagt, Furcht und Zittern sind für uns heute sicher missverständlich. Aber auch Paulus, gleich im nächsten Vers, schiebt jetzt doch einen Riegel vor, dass niemand denkt, wenn ich mich nur genug anstrenge. Denn er sagt dann, denn Gott ist's, denn euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Also in eigenen Worten würde ich den zentralen Inhalt jetzt so zusammenfassen. Also, dass ich zum Glauben gekommen bin und immer noch dabei bin, ist ein Geschenk. Also, dass ich zum Glauben gekommen bin und noch dabei bin, ist ein Geschenk, kein Verdienst. Und ich glaube, das ist mal zunächst die richtige Haltung, zu sagen, ja, Gott sei Dank, dass ich zum Glauben gekommen bin, dass ich noch dabei bin und, es gibt auch Bibelstellen, die es noch deutlicher zum Ausdruck bringen, dass er uns bis zum Schluss auch hinbringen wird. Ne? Dass man sich da keine Sorgen machen muss, sondern sagen kann, Gott sei Dank, also mal ganz im Ernst, also wenn die Seligkeit in meinen Händen liegen würde, zu sagen, da muss ich jetzt aber wirklich, ne? Also ich glaube, dann würde ich auch mit Furcht und Zittern einschlafen. Weil dann müsste ich mich ja jeden Tag fragen, war es jetzt heute in Ordnung oder nicht? Also Gott sei Dank muss ich mich das nicht fragen, es war nicht jeden Tag alles in Ordnung, aber glaube ich, ein Geschenk, Vergebung ist ein Geschenk und es reicht da aus. Interessant ist, dass das Wort wirken, also dass an euch wirkt beides, und das Wort vollbringen die gleiche Wortwurzel hat. Da steht das Wort Energie. Ja, Energie. Und weil Gott also unserem Glauben selber Energie zuführt, kann unser Glaube wachsen und lebendig bleiben. Weil Gott Energie zuführt, kann es zu Früchten an unserem Glauben kommen. Dass man sagt, ja, es gibt sichtbare Prägungen, Verhaltensweise, Veränderungen. Weil Gott Energie zuführt, kann es also etwas werden, was wohlgefällig wird. Also eben nicht aus eigener Kraft, sondern weil Energie zugeführt wird, kann am Schluss dann auch wieder was rauskommen. Wie gesagt, das Bild der Natur passt da sehr gut. Damit ein Apfel auf dem Baum wächst, muss Energie von außen dazukommen. Und da reicht da unsere menschliche Energie allein nicht aus. Also das hat man schon in der Grundschule gelernt. Also zumindest, wo ich noch in der Grundschule war. Licht, Wasser, Wärme, ne? Nährboden und so weiter. Zu sagen, es muss Energie von außen kommen. Sonst wird aus diesem Apfel oder aus dieser, egal welcher Frucht, eben nichts. Wir sind beteiligt, wenn wir der Gärtner sind. Aber es bleibt und ist ein Geschenk. Es braucht Energie von außen. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld leben wir einfach unseren Glauben, zu sagen, einerseits ist alles da tatsächlich. Gleichzeitig dürfen wir es mitgestalten und am Ende bleibt es doch ein Geschenk. Nicht ganz einfach der Dreiklang, aber ich finde ihn ganz gut aufgestellt. Ja, das war jetzt ein doch anspruchsvoller Einstieg. Und ich habe gedacht, so zur Erholung schauen wir uns jetzt ein ganz kleines Video an. Ich glaube, eine Werbung von Dehner. Da sind wir also so im Zeitraffer, wie eine Erdbeere wächst. Um das nochmal zu unterstreichen, zu sagen, also genau, Energie von außen bringt auch ein Wachstum und eine Frucht. So 30 Sekunden Erholung und dann geht's weiter. Ne? Ja, und jetzt sagt wieder jemand, jetzt habe ich Lust auf Erdbeeren. Aber ich schätze mal, die Ruth Kaspari hat leider auch keine dabei. Also da müssen wir dann halt wieder selber danach schauen. Also genau, wenn Energie von außen kommt, kommt es zur Frucht. Und wenn es zur Frucht kommt, hat auch der Gärtner seinen Anteil. Aber letzten Endes muss man nur froh sein, wenn die Schnecken nicht schneller waren. Also jede Frucht ist ein Geschenk. So, weil es geht ehrlich gesagt spannend weiter, so im ganz praktischen Leben. Wer gedacht hat, jetzt kommt die Entspannungsphase, muss ich leider enttäuschen. Aber ehrlich gesagt ist Paulus verantwortlich. Ne? Er sagt, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort Gottes, mir zum Ruhm am Tage Christi, so dass ich nicht vergeblich gelaufen noch vergeblich gearbeitet habe. Wo war die Überschrift? Glaube ich ein Geschenk. Jetzt steht die Überschrift, Punkt 2. Vertrauen ist ein Geschenk. Der Einstieg ist spannend, gell? Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Also wenn nur diejenigen, die dazu Ja sagen können, nachher was beim Kaffee kriegen, dann bleibt alles übrig. Also jeder hat schon mal gemurrt in irgendeiner Form. Und jeder hat auch schon mal gezweifelt bei kleinen oder größeren Sachen, vielleicht auch schon bei Glaubensfragen, vielleicht nicht grundsätzlich, ob das jetzt grundsätzlich stimmt oder nicht, aber zu sagen, wie ist denn das gemeint und wie ist jenes gemeint. Und warum schreibt der Paulus so einen krassen Satz? Also zunächst mal das Wort Murren hat mit der Wüstenwanderung zu tun, also der Wanderung des Volkes Israel. Und die kamen irgendwann, als aus Ägypten raus, durch die Wüste Sinai und standen eines Tages vor dem Land Israel, das damals Kanaan hieß, und haben dann 12 Kundschafter ausgeschickt, um zu gucken, wird es schwierig, dieses Land zu erobern. Und alle haben auf den ersten Blick gesehen, ein großartiges Land, nicht nur schön, nicht nur beeindruckende Ernten und riesige Früchte, sondern eben auch befestigte Städte. Der eine sagt, es sind Riesen, die dort wohnen und so. Und die werden das Land auch verteidigen. Daher haben 10 von den 12 Kundschaftern gesagt, das hat keinen Wert. Die würden uns auffressen wie Heuschrecken. Und nur 2 von denen haben gesagt, wenn Gott uns das Land zugesagt hat, dann werden wir es auch erobern können. Und dann ist die Reaktion des Volkes beschrieben. Und es heißt, und alle Israeliten murrten, da kommt es dann, alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron. Aber in Wirklichkeit ist ja oft so, das Murren richtet sich dann eben gegen irgendwas, aber eigentlich steckt noch was anderes dahinter. Eigentlich murrt man gegen Gott und sagt, warum stehen wir denn jetzt hier? Also wenn wir jetzt nochmal abstimmen würden da in Ägypten, dann würden wir sagen, wir bleiben lieber. Na, das ist uns alles zu dumm. Ständig das Manna und so, also dauernd gibt es irgendeinen Grund zum Nörgeln. Und jetzt, also der Gipfel, jetzt sind da auch noch Leute, die sich wahrscheinlich wehren, wenn wir da kommen. Sie murren. Sie sagen, Gott, das war keine gute Idee. Wenn wir nochmal entscheiden könnten, wären wir nicht mehr dabei. Und Gott war ja oft geduldig bis hierher, aber jetzt ist anders. Er sagt, euch fehlt das Vertrauen. Euch fehlt das Vertrauen, dass ich euch in das Land bringe, dann sollt ihr auch nicht hinein. Und die Strafe ist ja dann, dass das Volk insgesamt noch 40 Jahre dann am Schluss durch die Wüste wandert und alle, die damals erwachsen waren, auch nicht hineinkommen. Also die Heranwachsenden, die waren dann schon dabei. Aber also dann sagt man, bis die Erwachsenen, die da dabei waren, alle gestorben sind, wandert ihr jetzt noch durch die Wüste. Nur Josua und Kaleb, die 2 Zuversichtlichen, die dürfen reinkommen. Also murren bedeutet jetzt nicht, dass man mal zwischendrin mit etwas unzufrieden ist, sondern es würde heißen, sich gegen Gott auflehnen. Also zu sagen, ich will lieber nicht mehr mit Gott unterwegs sein, ich will lieber nicht mehr an ihn glauben, ich wende mich lieber wieder den alten Göttern zu, die ich bis vor kurzem ja noch angebetet habe. Und warum könnte jemand in Philippi sowas sagen? Vielleicht hat er gesagt, also ich habe ein Problem im Leben und wenn ich jetzt zu dieser neuen Religion gehe, dann löst es das Problem hoffentlich. Ne? Das gibt es ja manchmal, dass man sagt, ja, wenn ich jetzt zum Glauben komme, dann ist hoffentlich mein Problem gelöst. Also warum soll es bei den Philippern nicht auch so gewesen sein? Und es klappt nicht und dann murrt jemand sozusagen. Oder, was ja leider auch bis heute zum Leben leider dazugehört, da und dort gibt es auch Leid, obwohl jemand an Jesus glaubt, zu sagen, das hätte nicht passieren dürfen, der Unfall, was auch immer. Und so sagt, dann murrt man gegen Gott in Form dieser Auflehnung. Oder für die Philipper, das ist jetzt sicher anders wie heute, die sagen, das mit dem Glauben bringt doch deutlich mehr Schwierigkeiten, wie ich dachte. Also so eine Verfolgungssituation, also das ob ich jetzt auch nicht so scharf drauf. Also zu sagen, dann murrt man lehnt sich innerlich auf. Und dazu gehört dann das Wort Zweifel. Also man murrt, weil man Zweifel hat oder bekommt. Hinter dem Wort Zweifel steckt ursprünglich der Begriff Dialog. Das bedeutet ja zwei Stimmen, die sich unterhalten. Und es spielt sich ja beim Zweifel in aller Regel in unserem Inneren ab. Ne? Die eine Stimme sozusagen, die sagt, das mit dem Glauben ist richtig, bei allen Schwierigkeiten. Und, ne? Und die andere die Stimme, die sagt, jetzt wenn du so im Kopf, ja, aber guck mal, Verfolgung und dem ist was passiert. Und, ne? Also, und dann ist es so dieser Zweifel, dieser Dialog in unserem Kopf, den es vielleicht bei uns in anderen Bereichen auch immer wieder mal gibt, aber eben hier im Blick auf den Glauben. Und Paulus geht es jetzt um eines, er sagt, also ich will auf gar keinen Fall, dass es euch so geht wie den Israeliten damals. Ne? Die haben sich gegen Gott aufgelehnt, der Zweifel wurde zu groß und es war dann schlecht. Dann mussten die da damals eben ihre Runden drehen. Hier in Philippi könnte es bedeuten, dass jemand eben ohne Gott weiterlebt. Und er sagt, das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich möchte, dass ihr das Ziel erreicht. Und das Ziel wird erreicht, wenn ihr beim Glauben bleibt. Er wirbt also für das Gegenteil von Murren und Zweifel. In diesem Fall heißt es ja dann Vertrauen. Schlicht und ergreifend. Das läuft ja dann immer wieder raus. Dass man sozusagen mal über diesen Zweifel ein Vertrauen bringt. Und zwar manchmal vielleicht so ganz, wie soll ich sagen, naiv, aber zu sagen, ich vertraue jetzt einfach, egal wie meine Lebensumstände sind. Jesus sagt da vielleicht ein kindliches Vertrauen dazu. Also ich habe so gedacht, ein Kind versteht die Welt oft auch nicht. Versteht auch nicht, warum manche Dinge passieren und andere nicht. Aber im besten Fall vertraut es einfach seinen Eltern. Auch unverstanden. Ne? Auch ohne, dass man jetzt alles erklären kann. Also zu mir hat man als Kind auch gesagt, das verstehst du nicht. Ich bin zwar im Nachhinein nicht ganz so sicher, ob ich es wirklich immer nicht verstanden hätte oder ob sie mir bloß irgendwie, es war ihnen zu anstrengend, das mir zu erklären, aber egal. Ich habe ihnen vertraut. Zu sagen, also wenn es der Vater sagt, wenn es die Mutter sagt, dann wird es schon recht sein. Und im Prinzip bei Gott ähnlich zu sagen, ja, das Vertrauen, das sich manchmal einfach ausdrückt, zu sagen, also ich verstehe zwar jetzt die großen Zusammenhänge nicht, aber ich bleibe am Vertrauen. Egal wie die Lebensumstände sind, egal was mein Kopf da immer für Stimmen hat, ich vertraue einfach. Und wie gesagt, das ist so dann das Ding, wo man sagt, wie drückt ihr das Vertrauen aus? Er sagt dann, damit ihr ohne Tadel seid, lauter seid Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Ich finde es immer wieder beeindruckend zu sagen, du oder ich, wir sind ein Licht. Ich finde, mit den Lichtern gibt es oft mehr so negative Sätze, da sagt man, ja, der ist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte und so. Aber mal so positiv, ne, zu sagen, ja, nee, das ist ein heller Kopf, hat man früher manchmal gesagt, ich weiß nicht, ob es die Redewendung noch gibt. Also sagen, das ist ein heller Kopf, ein Licht, da strahlt was aus. Jetzt mal unabhängig von Intelligenz, da strahlt was aus. Und im Prinzip sagt Paulus, manche, die sind verkehrt unterwegs, die müssen umkehren im Leben. Aber ihr seid so ein Licht zur Orientierung. Wir waren jetzt ja wieder da an der Ostseeküste und wichtige Orientierungspunkte, Leuchttürme. Also Es wird zwar immer erklärt, dass man das heute nicht so dringend braucht, wegen GPS und alles Mögliche, aber es gibt sie noch, die Leuchttürme. Zack, zack, jeden Abend sind die aktiv. Ne? Orientierungspunkte, ein Licht. Und Philippi und die anderen Städte waren alles oft auch am Meer gelegen. Ne? Lichter waren da wichtig. Er sagt, wir könnten so Lichter sein für andere, die vielleicht gerade im Zweifel sind. Oder für noch ganz andere, die den Schritt noch gar nicht getan haben. Was heißt dieser kleine Abschnitt da für uns? Vorgesagt, Glauben ist ein Geschenk und Vertrauen ist auch ein Geschenk. An anderer Stelle wird gesagt, wirf dein Vertrauen nicht weg. Halt's einfach fest, auch wenn manches nicht verstanden wird. Zweifle nicht daran, dass Gott dich ans Ziel bringt. Und einfach Glauben im Vertrauen leben. Und zum Schluss schauen wir noch, es kommt jetzt noch ein längerer Abschnitt, aber wir schauen nur auf ein paar Verse. Nämlich das dritte. Es kommt kein Video, Entschuldigung. Gemeinschaft ist ein Geschenk. Es wird beschrieben von zwei Leuten, die Paulus zu den Philippern schickt. Das eine ist der Timotheus. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Und das andere ist sozusagen ein Einheimischer, ein Philipper, der Epaphroditus. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, denn er hatte ja nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hatte, dass er krank geworden war. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet. Also der Einstieg war ja zu sagen, mit dem Furcht und Zittern zu sagen, das wäre so der klassische Dogmatik, das ist so ein Glaubenssatz. Das zweite war dann schon die Anweisung zum praktischen Leben, zu sagen, ja, wir brauchen einfach Vertrauen, auch wenn es bei uns im Kopf, im Glauben oder sonst wie auch manchmal Zweifel gibt. Und das dritte hier, deshalb habe ich es dazu genommen, nicht weil da noch Material gefehlt hätte, was hilft. Bis jetzt waren wir immer allein. Also manchmal sagt man ja, das mache ich alles mit mir aus. Ja, in meinem Kopf, da sind zwei Stimmen und manchmal kommt noch eine vierte und eine fünfte, eine sechste dazu. Mache ich alles mit mir aus. Finde ich super anstrengend, wobei ich es auch genug falsch, also ja, ich finde es nicht immer richtig, aber ich mache es auch so. Aber es ist super anstrengend, zu sagen, Gemeinschaft ist auch ein Geschenk. Ich muss nicht alles mit mir allein, auch nicht alles bloß mit Jesus allein ausmachen. Ich darf auch sagen, wir haben auch ein Geschenk der Gemeinschaft, also nicht bloß als Organisation, Süddeutsche Gemeinschaft Ulm, sondern auch untereinander, Verbindung, ne, Gemeinschaft. Und Glaube lebt eben auch von Gemeinschaft, von Beziehungen. Es waren damals neue Gemeinden, wir sind heute eher gut gegründet, schon lange mit Tradition und so. Und trotzdem ist es doch gut, wenn man zum Beispiel sagen kann, du, ich habe da mal eine Frage, wer das eigentlich regelmäßig macht, ist der Udo. Ja? Udo kommt oft hier rein und sagt, Reinhard, ich habe mal eine Frage. Gell, Udo? Ja, heute auch. Ja? Zu sagen, also der Udo hat sich jetzt eigentlich die Woche über auch schon in seinem Kopf viel überlegt, aber er kommt dann da rein und sagt, Reinhard, ich habe mal eine Frage. Eigentlich rechne ich schon, wenn der Udo kommt, dass er eine Frage hat. Er fragt. Ja? Und dann können wir uns darüber austauschen und im besten Fall ist dem Udo da auch ein bisschen geholfen. Gell? Ja? Ja, gut. Also zu sagen, es ist ihm geholfen. Es muss man ja nicht alles mir erzählen. Aber zu sagen, ja, manchmal, und dann sagt man es mal jemand und jemand sagt, ach du, ich denke so und so. Also das Geschenk der Gemeinschaft. Wir müssen nicht alles untereinander ausmachen, auch mal eine Frage stellen, auch in unserem Glaubensleben. Damals, ja, auch zu sagen, ich habe da Sorgen nötig, ich habe da einen Zweifel, ich habe da irgendwas, ich brauche einen seelsorgerlichen Rat. Und der Besuch von Timotheus und von Epaphroditus, die sind wahrscheinlich gemeinsam dahin gereist, tut den gut, und zwar gegenseitig. Der Paulus sagt, es tut mir gut, wenn ich nämlich dann von euch wieder höre, wie es euch geht. Ja? Und gleichzeitig tut es denen wieder gut, zu sagen, wir hören was von Paulus und wir hören, wie es dem Epaphroditus geht. Glaube ich nicht nur Kopfsache, also ehrlich gesagt, unser Glaube ist insgesamt viel zu verkopft, meiner auch, wir sind auch so geprägt, dauernd, jetzt haben wir wieder lang zugehört, wir haben jetzt keine praktischen Übungen zum Vertrauen gemacht, das was weiß ich, der Jörg steht auf dem Stuhl und wir stehen hinter ihm und dann sagt er, jetzt lässt dich mal rückwärts runterfallen, ne? Das wären jetzt mal Vertrauensübungen, das machen wir nicht, Jörg. Also wir sind so ein bisschen verkopft, aber zu sagen, aber glaube ich auch eine Gemeinschaftssache, miteinander, ne? Wo man sich gegenseitig ermutigt, gegenseitig hilft, gegenseitig trägt, gegenseitig auch Energie zuführt. Also was ich vorher gesagt habe, dass Gott unserem Glauben Energie zuführt. können wir auch gegenseitig. Also ich war am Sonntag, letzten Sonntag in der Gemeinschaft in Sassnitz, da gibt es auch so eine kleine Gemeinschaft da. Und ich saß da und habe so mittel viel erwartet. Also bin ein bisschen erwartungsfrei hin, wie man so sagt, ja? Erwartungsoffen vielleicht. Auf jeden Fall hat der Mann in der Einleitung gesagt, bloß noch so sinngemäß, jeder hat zu tragen, aber wir sind nicht allein. Da dachte ich, das war genau mein Gedanke, ich habe mir die ganzen Umzugsschachteln schon immer wieder ein bisschen vorgestellt und dachte, was ich jetzt alles tragen muss, also ganz praktisch. Also es war für mich echt eine Ermutigung zu sagen, aber ich bin nicht allein. Es helfen Leute mit. Ne? Wo man sagt, das führt Energie zu. Ne? Also jetzt der Bruder hat ja keine Ahnung von mir gehabt und so, der kennt mich auch nicht. Aber zu sagen, der hat jetzt einen Satz gesagt, den hat er wahrscheinlich anders gemeint, aber für mich war es jetzt eben so, zu sagen, genau, jeder hat zu tragen, aber wir tragen nicht alleine. Das war ermutigend. Das führt Energie zu. Ne? Das bringt Gemeinschaft. Wenn ich jetzt da bei mir auf dem Balkon gesessen wäre, wäre es auch schön gewesen. Aber ich hätte diesen Energieschub nicht gehabt. Also deshalb Gemeinschaft. Wir haben ja nachher Kaffee. Wer weiß, was aus dem Kaffee noch Energie gibt. Vielleicht auch, was jemand zu uns sagt. Und dieser Epaphroditus, wie gesagt, der hat irgendwie Sachen von Philippi, ohne dass wir wissen, was es war, nach Rom da gebracht, ins Gefängnis. Zu Paulus wurde dort offensichtlich todkrank. Hat sich aber dankenswerterweise erholt, fährt jetzt wieder zurück zur Ermutigung auch für die Philipper. Also wie gesagt, Gemeinschaft stärkt den Glauben. Gemeinschaft stärkt den Glauben. Und ich sage es mit voller Überzeugung, dass du zur Gemeinde gehörst, ist für andere eine Ermutigung. Es gibt ja so ein paar Bescheidene unter uns, die sagen, kann ich mir nicht vorstellen. Was soll ich schon für eine große Ermutigung für jemand anderes sein? Wir wissen es ja gar nicht. Dieser Bruder in Sassnitz hat es auch nicht gewusst, dass er für mich eine Ermutigung war an dem Tag. Ne? Aber deshalb möchte ich es nochmal sagen, dass du da bist, ist eine Ermutigung für andere. Ob es uns jetzt immer so vorkommt oder nicht. Gemeinschaft ist ein Geschenk und dass du da bist, ist eine Ermutigung für andere, für uns alle. Ja, das waren unsere drei Sachen heute mit diesen drei Bildern. Drei Geschenke. Glaube ist ein Geschenk. Vertrauen ist ein Geschenk. Und Gemeinschaft ist ein Geschenk. Amen. Dann bete ich noch.